Hallo, hier ist Bibletunes mit der Staffel Das Israel-Projekt mit Tobias Krämer von Christen an der Seite Israels.
Wir sind beim Thema Endzeit und ich möchte jetzt nochmal das Thema Israel aus endzeitlicher Perspektive beleuchten und vor allem Endzeitverheißungen für Israel aus den Propheten des Alten Testaments euch vor Augen führen. Mal schnell den Überblick. Von Abraham an will Gott Israel zu einer Nation machen, das wissen wir, zu einer heiligen Nation, zum Segen für die Welt. Das ist Israels Berufung und Bestimmung. Zweitens, der Plan scheitert. Wir haben es gesehen am Bundesbuch Israels. Israel kommt unter Gericht. Israel kommt in die Zerstreuung, in die Diaspora. Zunächst durch die Assyrer, dann die Babylonier, zuletzt durch die Römer. Wir wissen aber auch, drittens, das Gericht wird enden. Deshalb verheißen die Propheten Israels eine Sammlung und Wiederherstellung, eine Rückkehr Israels ins eigene Land. Gott gibt nicht auf, er erreicht sein Ziel, er bringt Israel an sein Ziel. Und viertens, in diesen Prozess wird zuletzt die ganze Völkerwelt integriert werden. Und das macht die Sache nochmal spannend, davon sprechen eben die Propheten auch. Wenn wir uns die Heilsverheißungen für Israel im Alten Testament anschauen, dann können wir feststellen, dass die einen unterschiedlichen Radius haben. Es gibt kleine Verheißungen, die einen kleinen Radius haben und große, die einen sehr großen Radius haben. Da ist zunächst mal die Rede von der Wiederherstellung Jerusalems. Nur diese Stadt, kleiner Radius, Stadtgebiet Jerusalem. Die meisten endzeitlichen Verheißungstexte sind dann der Wiederherstellung Israels gewidmet als Nation, Rückkehr der Juden, Alia, Wiederherstellung, Erneuerung der Herzen. Dann wird aber der Radius noch weiter gespannt. Es gibt Heilsverheißungen für den ganzen Nahen Osten und am Ende sogar für die gesamte Welt. Dieser Geburtsprozess, diese Erfüllung von Verheißungen wird natürlich begleitet von den Wehen, wird begleitet von Attacken des Feindes. Da hat ja auch einer was dagegen, das ist klar. Aber zunächst mal haben wir diese Verheißungen in ihrem unterschiedlichen Radius. Ich möchte jetzt einige vorlesen, Wort Gottes, gar nicht so viel dazu sagen, um euch das plastisch vor Augen zu führen, wie diese Verheißungen formuliert sind. Nehme ich mal eine Jerusalem-Verheißung, Jesaja 62, Vers 6 und 7. Da sagt Gott, O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Jerusalem soll zum Lobpreis auf Erden werden. Auf der ganzen Welt soll Jerusalem Lobpreis auslösen. Wiederherstellung, Erneuerung Jerusalems. Dann die umfassende Wiederherstellung Israels, das haben wir jetzt schon oft gesehen. Wir haben bei Jeremia gesehen, dass es einen neuen Bund gibt, der dazu da ist, die Herzen zu erneuern, sodass Israel bundestreu ist und die Wiederherstellung, die nationale äußere Wiederherstellung im eigenen Land auch Bestand hat. Wir haben bei Hesekiel eine großartige Verheißung, die oft missverstanden wird. Ihr erinnert euch an diese Episode mit dem Knochenfeld, wie der Prophet über dieses Knochental schaut, vertrocknete Knochen, und gefragt wird, oh Menschensohn, können diese Knochen wieder lebendig werden? Und er ist ganz verzagt, weiß es nicht, sagt, oh Herr, du weißt es, dann was passiert es? Aus diesen Knochen werden lebendige Menschen. Der Odem Gottes kommt hinein, alles blüht und gedeiht und wird wieder lebendig. Und genau diese Episode ist ein Bild, eine Metapher für die Wiederherstellung Israels. Das wird vom Text her ganz deutlich. Oder auch bei Jesaja könnte man an viele Stellen denken, Jesaja 59 und 60, wo tatsächlich von der Erlösung und der Wiederherstellung Israels die Rede ist. Da gehe ich jetzt nicht tiefer drauf ein, wir haben das mehrfach behandelt. Schauen wir den nächsten Kreis an, Wiederherstellung des Nahen Ostens, Jeremia 12, die Verse 14 bis 16. So spricht der Herr, wieder alle meine bösen Nachbarn, die das Erbteil antasten, das ich meinem Volk Israel ausgeteilt habe. Das finde ich ziemlich spannend, Gott hat Nachbarn. Und zwar böse Nachbarn, das sind feindliche Nachbarn, das sind die Leute, die Israel antasten, die Israel angreifen. Gott gehört zu Israel, Gott wohnt in Israel, also sind das seine Nachbarn und die sind ihm gegenüber böse eingestellt. Und wie schlimm ein böser Nachbar sich auswirken kann, Das wissen die, die sowas mal erlebt haben. Gott reagiert darauf. Siehe, ich will sie aus ihrem Lande ausreißen, diese bösen Nachbarn. Aber wenn ich sie ausgerissen habe, will ich mich wieder über sie erbarmen und will einen jeden in sein Erbteil und in sein Land zurückbringen. Ganz bewegend für meine Begriffe diese Verse, dass Gott auch Gericht über die Nachbarnationen bringt, aber auch hier diese Wiederherstellungspläne Gottes greifen, auch diese Nachbarnationen sollen zurückgebracht werden, natürlich in geläuterter Form, natürlich als Israelfreunde, natürlich als Nachbarn, die keine bösen Nachbarn mehr sind, sondern gute geworden sind, aber immer noch Nachbarnationen, die Gott im Blick hat. Heute ist es ja politisch regelrecht spannend, wenn man so einen Vers liest. Das würde ja heißen, dass der Islam in sich selbst zusammenbricht und die islamischen Nationen zu Israel-Freunden werden. Vielleicht durch eine Riesenerweckung dieser Nation hin zu Jesus Christus und über Jesus Christus dann zum Gott Israels, sodass diese Menschen, diese Muslime, zu Israel-Freunden werden. Diese Leute gibt es schon, nicht in rauen Mengen, aber es gibt sie. Dann ein ganz großer Text, Jesaja 19, die Verse 21 bis 25. Dieser Text ist wirklich ehrfurchtsgebietend. Da heißt es, denn der Herr wird den Ägyptern bekannt werden und die Ägypter werden den Herrn erkennen zu der Zeit und werden ihm dienen. Eine ganze Nation, die Ägypter, werden den Herrn, den Gott Israels, anerkennen und ihm dienen. Zu der Zeit wird eine Straße sein von Ägypten nach Assyrien, dass die Assyrer nach Ägypten und die Ägypter nach Assyrien kommen und die Ägypter samt den Assyrern Gott dienen. Wie läuft das? Die Ägypter sitzen im Süden von Israel, die Assyrer im Norden und es wird eine Straße gebaut, dass man sich austauschen kann, dass man sich in Jerusalem treffen kann, dass man gemeinsam dem Gott Israels dienen kann. Das ist hier diese Vorstellung. Zu der Zeit wird Israel der Dritte sein mit den Ägyptern und Assyrern, ein Segen mitten auf Erden. Denn der Herr Zebaoth wird sie segnen und sprechen, gesegnet bist du Ägypten, mein Volk. Das sagt Gott im Alten Testament sonst nur über Israel, hier aber auch über Ägypten. Gesegnet bist du Ägypten, mein Volk. Und du Assur, meiner Hände Werk, auch das wird sonst über Israel gesagt. Und du Israel, mein Erbe. Das Heilshandeln Gottes beschränkt sich nicht auf Israel. Gott hat die Nachbarnationen, Gott hat den ganzen Nahen Osten mit im Blick. Gott liebt diese Menschen. Gott liebt die Menschen, die heute Israel hassen. Gott will Gutes für sie. Er hat Heilspläne für die gesamte Region. Dann spannend, möglicherweise wird Israel oder werden die Juden sogar nochmal zum Erweckungsmotor endzeitlicher Art. Daran kann man denken, wenn man Jesaja 55, Vers 5 liest. Siehe, heißt es dort zu Israel, du wirst Heiden rufen, die du nicht kennst, und Heiden, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen um des Herrn Willen deines Gottes und des heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. Oder noch krasser, Sacharja 8, Vers 23, so spricht der Herr Zebaoth, zu der Zeit werden 10 Männer aus allen Sprachen der Heiden einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, dass Gott mit euch ist. Was für eine gewaltige Aussage. 10 Leute aus den Nationen, aus den nichtjüdischen Völkern, schnappen sich Juden, nehmen die Zipfel, nehmen die Zizit, die Gebetsschals und sagen, nehmt uns doch mit zu eurem Gott. Da wollen wir hin, da wollen wir mitgehen. Ein ganz starker evangelistischer Output, der hier Israel bescheinigt wird. Kann man natürlich überlegen, wie legt man es aus? Männer aus allen Sprachen der Heiden, einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewands. Man könnte es christologisch auslegen, sagen, dieser eine Mann ist Jesus. Ob Sacharja daran gedacht hat, ist allerdings fraglich. Man könnte sagen, das sind die messianischen Juden, natürlich, die dann auch Heiden mit nach sich ziehen, durchaus denkbar. Aber es ist ja von einem jüdischen Mann die Rede, also von Juden. Vielleicht sind es auch einfach Juden, die hier nochmal eine Wirkung entfalten und Menschen mit zum Gott Israels bringen. Wer weiß das schon? Auch diese Interpretation wird erwogen. Gehen wir an das Ende der Menschheitsgeschichte, an den Fluchtpunkt. Wo endet denn dieser Prozess der Verheißungen und Wiederherstellungsperspektiven? Der Fluchtpunkt der Menschheitsgeschichte, den sehe ich in Jesaja 2, die Verse 2 bis 4. Und das müsst ihr euch jetzt auf der Zunge zergehen lassen. Am liebsten wäre es mir, ihr würdet kurz die Augen schließen, das Bügeleisen zur Seite stellen und kurz innehalten und euch das vor Augen führen. Was wird hier gesagt? Welche Szene wird hier gezeichnet vor unseren Augen durch Gottes Wort, durch den Mund des Propheten Jesaja in Jesaja 2? Und es wird geschehen, heißt es da, am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel und alle Nationen werden zu ihm strömen. Schaut's euch an vor eurem inneren Auge, der Zion, der Berg des Hauses des Herrn, Jerusalem hoch erhoben. Und es geht ein Ruck durch die Welt der Nationen und die machen sich auf und strömen hin. Alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln, denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ein Ruck geht durch die Nationen, sie machen sich auf zum Zion, sie holen Torah, Wort Gottes, Weisung Gottes, tragen diese Weisung in ihre Länder, die Länder verwandeln sich und sie werden friedfertig. Keiner lernt mehr Krieg, der Friede Gottes erreicht die ganze Erde. Was für eine Szenerie. Kurz innehalten und fragen, was ist denn eigentlich schon geschehen? Was ist bereits erreicht? Wir haben die Rückkehr und Sammlung Israels, die läuft. Wir haben die Staatsgründung Israels 1948. Wir haben die Wiedervereinigung Jerusalems 1967. Nur der Tempelberg ist noch nicht in jüdischer Hand. Und wir haben eine wachsende messianische Bewegung, Juden, die zum Glauben an Jesus kommen. Aber es fehlt auch noch eine ganze Menge. Es fehlt in Israel noch der innere Frieden. Israel ist eine zerklüftete Nation. Es fehlt der äußere Frieden. Es gibt noch so viel Bedrohung durch den Islamismus. Es fehlt der Durchbruch des ganzen Volkes in den neuen Bund. Auch das fehlt noch. Und es fehlt natürlich, und das ist das Allerwichtigste, der Messias. Der wird noch erwartet, der wird noch kommen.